Du bist zu beneiden. Das ist so ein Satz, den werden wir, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, ganz häufig zu anderen Menschen sagen, wenn wir uns mit denen vergleichen. Andere, so wirkt das oft auf uns, die haben mehr Geld, die sind glücklicher, die sind gesünder, die sind erfolgreicher, schöner, beliebter, die leben in besseren Beziehungen. Die haben einfach ein schöneres Leben und viele andere Dinge mehr. Und wir sehen auf die anderen und wir vergleichen mit uns und dann kommt bei uns so das Gefühl, und wir würden es ihnen sagen, wenn wir ehrlich sind, du bist zu beneiden. Doch was wäre, wenn nicht wir das über andere sagen, sondern andere über uns? Und was wäre, wenn nicht nur Menschen das sagen, sondern Jesus selbst sagt zu uns, du bist zu beneiden. Und wisst ihr, das ist tatsächlich so. Jesus sagt über dich und mich, du bist zu beneiden. Und das finden wir genau in diesem Abschnitt, den wir vorhin gehört haben. Das ist die Seligpreisung aus dem Lukas-Evangelium. Da werden wir gleich drauf eingehen. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen eingehen auf die Seligpreisung. Im Neuen Testament finden wir zwei Seligpreisungen. Einmal die, die wir gerade gehört haben aus dem Lukas-Evangelium. Die ist weniger bekannt, aber die bekannteste ist eben die aus dem Matthäus-Evangelium, die im Rahmen der Bergpredigt zu finden ist. Und wenn wir diese beiden Seligpreisungen miteinander vergleichen, die Texte, dann werden wir feststellen, die sind unterschiedlich lang. Matthäus ist viel länger als jetzt Lukas. Wir werden aber auch feststellen, ein paar Sachen sind gleich, aber wir werden auch Dinge finden, die dann so teilweise unterschiedlich sind. Und dann gibt es so kluge Bibelkritiker, die sagen, ja, seht ihr, wie falsch die Bibel ist. Also wenn Jesus das einmal gesagt hat, dann muss das doch genau identisch sein, was der eine oder andere sagt. Da kann doch nichts unterschiedlich sein. Und man muss sagen, dass Jesus, und das ist logisch, nicht nur einmal etwas gesagt hat, was uns selig macht. Beim Abendmahl ist das genauso. Jesus hat nicht einmal eine Rede gehalten und das galt dann für alle, sondern Jesus hat immer wieder darüber gesprochen. Und genauso hat er über das, was uns selig macht, immer wieder gesprochen. Und die Leute, die das dann aufgeschrieben haben, die haben das natürlich ganz unterschiedlich aufgenommen. Also wenn ich jetzt predige und euch am Schluss fragen würde, was habt ihr gehört, dann kann es gut sein, dass der eine sagt, also das war mir wichtig. Und der andere sagt, das war mir wichtig. Aber trotzdem haben die beide recht. Oder habt ihr dann recht? So, jeder hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt auf dem, was er sagen und weitergeben wird. Und genauso ist es eben bei Johannes und Lukas. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, was ihnen wichtig ist und was sie weiter sagen wollen. Aber ganz entscheidend, und da liegen die Bibelkritiker falsch, ist, dass das, was Lukas und Matthäus sagen, darf sich inhaltlich nicht widersprechen. Und wenn wir uns diese beiden, das könnt ihr gern zu Hause mal machen, diese Texte mal anschauen, da werdet ihr feststellen, nein, das tun sie auch nicht. Sie widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich auch sehr gut, wie wir später nochmal sehen wollen. Wenn wir uns jetzt also diese Seligpreisung von Lukas anschauen, da werden wir feststellen, da kommen erst 4 Seligpreisungen, am Schluss kommen nochmal 4 Wehrufe oder 4 Warnungen, die Jesus gibt. Und diese Wehrufe und diese Seligpreisung gehören zusammen. Mir ist persönlich bei dem Beschäftigen mit diesem Text, dem Schreiben der Predigt, wichtig geworden, dass ich den Eindruck habe, dass diese Seligpreisung Jesus, diese erste Seligpreisung, die er hat, ganz bewusst am Anfang gesetzt hat. Denn diese Aussage, die wirkt am ersten Mal, ich habe die früher überlesen, sagte, ja, interessant, aber ich habe da nichts mit anfangen können, ehrlich gesagt. Aber jetzt wurde sie mir wichtig und ich habe gemerkt, wenn man das begriffen hat, was Jesus da sagt, dann setzt sich alles andere, was er danach sagt, ganz logisch da irgendwie einen Sinn ergibt. Das. Man versteht es, um was es geht. Und deswegen ist diese Aussage so zentral und deswegen habe ich auch einen Schwerpunkt in der Predigt bewusst auf diese erste Aussage gegangen. Ich gehe auf die letzte noch mal kurz ein, aber das ist mir wichtig. Gucken wir uns also die erste Seligpreisung an. Und Jesus sagt da, selig seid ihr arm, denn euch gehört Gottes Reich oder das Himmelreich. Vielleicht denkt der eine oder andere unter euch jetzt, ja, das ist ja ganz toll, Jesus, dass du so die Armen im Blick hast und ihnen Mut machen willst. Aber wenn ich so auf mein Bankkonto gucke, da habe ich nicht den Eindruck, dass wir jetzt besonders arm oder besonders reich bin. Und weil du jetzt ja mit dieser Aussage gar nicht mich meinst, ist ja das auch nicht wichtig, was du sagst. Es ist anders. Wer ist arm in Jesu Augen? Wenn wir uns die Aussage mal als Ganzes anschauen, selig seid ihr arm, denn euch gehört Gottes Reich, also der Himmel, die Ewigkeit, dann werden wir feststellen, dass Jesus nicht gesagt hat, die, die materiell arm sind, also die sich nichts leisten können und da vielleicht fast im Hunger sind, denen gehört der Himmel. Das kann er nicht sagen, das ergibt keine Logik. Das würde auch widersprechen allem, was die Bibel, was wir von Rettung verstehen. Sondern es wäre auch so, dass was Jesus, wenn er das sagt, das wäre schon sehr befremdlich. Es ist sogar fast zynisch, wenn Jesus sagt, ne, ihr Armen, ich vertröste euch darauf auf den Himmel. Ja? Und es würde auch dem widersprechen, was Jesus die ganze Zeit sagt über Armut, wie er mit Menschen umgeht, wie er fordert eigentlich, wie wir damit umgehen. Die ganze Bibel ist eigentlich voll von den Aussagen, dass Gott uns auffordert, dass wir Menschen, die es existenziell schlecht geht, dass wir uns für die Verantwortung fühlen sollen. Wir sollen ihnen helfen, wir sollen sie unterstützen. Jesus geht es also hier nicht um materielle Armut, wenn er das sagt, sondern er spricht von einer geistlichen Armut. Und das bestätigt sich auch, wenn wir uns die Seligpreisung bei Matthäus anschauen. Da wird das deutlicher. Da sagt Jesus dann, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus macht die faszinierende Aussage, vielleicht ist es auch ein bisschen irritierend, dass eine geistliche Armut für uns sehr, sehr gut ist. Und das wird nochmal deutlich, wenn wir uns anschauen, wie wir diese zwei Begriffe selig sind noch übersetzen können. Anstelle selig sind, können wir noch übersetzen mit glücklich sind oder zu beglückwünschen sind oder sogar, und da sind wir wieder beim Einstieg meiner Predigt, zu beneiden sind. Jesus sagt uns also, dass es für uns nichts Besseres auf dieser Erde gibt, dass wir uns selbst nicht mehr beschenken können, wir keinen größeren Segen erfahren können, als wenn wir geistlich arm wären. Und dazu kommt noch, dass Jesus hier nicht nur von dieser Erde spricht, also den Segen, den wir auf der Erde erfahren können, sondern er spricht von der Ewigkeit. Er sagt nämlich, dass unsere geistliche Armut die Voraussetzung dafür ist, überhaupt dafür ist, dass wir in den Himmel kommen können. Wenn diese geistliche Armut so entscheidend ist, dann stellt sich für uns die Frage, was ist denn eigentlich geistliche Armut? Und wie können wir geistlich arm werden, damit wir diesen Segen Gottes erfahren können? Und es ist spannend, sich mal so im Griechischen auseinanderzusetzen, was dieser Abschnitt sagt. Und besonders dieses Wort, das dort verwendet wird, bei Matthäus wie Lukas, Armut. An dieser Stelle für Armut oder dieses Wort Armut oder arm, das beschreibt eine Armut, eine Situation eines Menschen, der so arm ist, dass er auf Hilfe von anderen angewiesen ist. Aber das ist nicht so, dass der da gerade so über die Runden kommt, sondern das ist eine so schlimme, gravierende Armut, dass derjenige, wenn er keine Hilfe von außen bekommt, dass er dann nicht überleben kann. Es ist also eine lebensbedrohliche Situation, in der diese Person steckt und aus der er sich absolut nicht selbst befreien kann. Es ist wie in einem Gefängnis, wo er den Schlüssel braucht, sonst kommt er nicht raus. Und das übertragen auf Geistliche bedeutet, dass unsere geistliche Armut ein Zustand ist, bei dem wir absolut mittellos vor Gott stehen. Wir erkennen, dass wir Sünder sind vor Gott. Das heißt, wir haben vor Gott nichts zu bringen. Wir haben im Grunde nur die Strafe und die Hölle verdient. Wir erkennen auch, dass wir aus eigener Kraft Gott nicht gefallen können. Wir können unsere Sünden nicht abarbeiten. Wir haben keine Chancen. Und das erkennen wir. Wir erkennen aber noch mehr. Es geht noch tiefer. Wir begreifen, dass wir uns auf uns selbst, was wir können, was wir denken, was wir leisten, was wir tun, was wir haben, nichts, absolut auf gar nichts, uns etwas einbilden können. Wir stehen vor Gott wie so ein armseliger Bettler, die auf die lebensnotwendigen Almosen anderer angewiesen ist. Friedrich von Bodelschwingh, der drückt das so aus. Er sagt, ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Wenn man den Satz ein bisschen umdreht, dann kann man sagen, den zweiten Satz zuerst, so, dann versteht man es vielleicht schneller. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. Er sagt, wir Christen sind geistliche Bettler. Und ich gebe ja zu, das ist nicht so angenehm, einmal sich einzugestehen, dass wir geistliche Bettler sind. Das will keiner sein. Und es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wollte Gott uns so klein machen, schlecht machen, wertlos machen. Aber das ist nicht das Evangelium. Und darum geht es Gott auch nicht. Gott, und das ist das Entscheidende, muss uns ein realistisches Bild von uns selbst geben. Er muss sagen, es geht nicht darum, dich schlecht oder gut zu machen, dich schlechter zu machen, sondern ich möchte einfach zeigen, wie du bist. Und das ist die Realität. Denn erst dann werden wir auch verstehen, wie wir geistlich vor Gott stehen. Und dann werden wir auch begreifen, warum wir auf diese Gnade von Gott so angewiesen sind. Wenn wir also mehr begreifen wollen, wie sehr uns Gott liebt, wie sehr wir auf seine Gnade angewiesen sind, desto mehr müssen wir begreifen, wie wir eigentlich vor Gott da sind. Dass wir nichts haben, dass wir Bettler sind vor ihm. Und es zeigt auch nicht, dass Gott irgendwie so agiert, so bösartig agiert. Das ist nicht so wie so römische Imperatoren damals, die so Kämpfe im Kolosseum in Rom ausgetragen hat. Da war es ja immer so, dass wenn dann so Gladiatoren miteinander gekämpft haben und dann irgendwie ging es auch um Gnade oder Nichtgnade und dann hat der Imperator dann da vorne gestanden, Daumen nach unten, dann war derjenige tot, Daumen hoch, dann wurde er begnadigt, er wurde dann freigesetzt, er war ein Freier. Aber die Tatsache ist, so ein Cäsar, der hat das ja nicht gemacht, weil ihm das irgendwas gekostet hat. Das hat er auch nicht gemacht, weil er so besonders so Mitgefühl mit diesen Sklaven und Liebe hatte zu seinen Sklaven. Es ging ihm ja nur um sich selbst. Wenn er begnadigt hatte, dann hat das Volk gejubelt und da war er der Mittelpunkt, nicht der Begnadigte. Und wenn wir uns das bewusst machen, wie anders Gott ist, wie anders Jesus handelt. Jesus ist von seinem königlichen Thron heruntergestiegen und hat sich selbst aus tiefer Liebe zu uns, aus Mitgefühl zu uns geopfert. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Alles. Und das, was er getan hat, hat bewirkt, dass wir von unserer Schuld befreit sind. Wir sind begnadigt und können jetzt zu Gott kommen. Wir sind Kinder Gottes und weil es noch nicht reicht, hat er uns auch noch zu seinen Erben eingesetzt. Es geht also dann, wenn Jesus sagt, selig seid ihr, die ihr geistlich arm seid, nicht darum, dass wir wie geprügelte Hunde durch die Gegend laufen und uns so schlecht fühlen sollen, sondern wir sollen begreifen, dass Jesus uns das Geschenk gemacht hat, dass wir so sind oder zu dem gemacht haben, was wir sind. Wir brauchen unseren Blick nicht beschämt auf den Boden richten oder uns so schlecht fühlen, sondern wir können mit erhobenen Hauptes nach vorne gehen. Wir dürfen auf Christus gucken und dürfen sagen, Halleluja, wir sind befreit. Wir sind Kinder Gottes und wir sind besonders geehrt durch Gott. Und dann geht es um Gott, der in dem Mittelpunkt steht und nichts anderes. Aber es ist so, dass unsere geistliche Armut, unser Zustand nicht mit unserer Bekehrung endet. Wir können ja denken, okay, wir sind jetzt haben bekehrt und dann haben wir das nicht mehr, dann sind wir ja reich beschenkt. Bodelschwing macht hier eine ganz entscheidende Aussage. Er spricht ja von dem Zustand der Christen, die immer so sind. Die Christen sind immer Bettler. Und das deckt sich auch mit dem, was Jesus sagt. Jesus sagt an der Stelle, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Sind, das ist ein Ausdruck, der andauernd ist. Das heißt nicht, da ist ein Punkt und das ist vorbei, sondern es zeigt, dass mit unserer Bekehrung es eben nicht zu Ende ist. Es ist ein andauernder Zustand, in dem wir stehen. Wenn wir geistlich arm sind, dann ist das eine Haltung, die wir gegenüber Gott einnehmen. Und dieser Zustand, der vertieft sich dann im Laufe unserer Beziehung mit Jesus. Es entsteht dann so eine Abhängigkeit von Jesus, die uns nicht unterdrückt und uns fertig macht, sondern wir haben dann ein Leben, das wir in Freiheit und ja mit wirklichem Leben füllen können. Und diese geistliche Haltung, dass wir sagen, wir sind geistlich arm vor Gott, die prägt unser ganzes Leben. Das prägt uns, wie wir auf der Arbeit agieren, wie wir mit unserem Ehepartnern, unseren Kollegen, unseren Kindern, unseren Eltern und sonstigen Menschen auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Und sie prägt auch unsere geistliche Praktik, unsere Tätigkeiten, die wir tun. Bevor ich auf die Kanzel gehe, muss ich mir immer wieder bewusst machen, Björn, jetzt gehst du hier nicht hin und du bist nicht derjenige, der etwas sagt und etwas bewirkt, sondern ich muss sagen, nein, das bist du nicht. Der Heilige Geist ist der, der etwas bewirkt oder nicht bewirkt. Vergiss das. Natürlich gebraucht mich Gott, klar, und er gebraucht mich so mit dem, wie ich rede, wie ich denke und etwas tue. Aber ich bin es nicht, der es macht, sondern es ist der Heilige Geist, wenn dann etwas passiert. Und das Gleiche gilt auch für euch, die ihr ab und zu mal predigt, die hier den Gottesdienst moderieren, die Kindergottesdienst machen, die Musik hier spielen, die an der Technik sitzen, die hier putzen oder irgendwas anderes machen. Es sind nicht wir, die etwas machen, es ist der Heilige Geist durch uns. Und das gilt auch für das Gebet. Und das wurde mir nochmal wichtig diese Woche, wo wir wussten, ja, genau mit dieser geistlichen Haltung gehen wir auch ins Gebet. Denn wir wissen, dass unsere Worte, so schön sie gesprochen sind, überhaupt nicht bewirken, wenn Gott nicht handelt. Und auch das Abendmahl, das wir nachher dann feiern werden, da geht es ja um etwas, wo wir uns bewusst machen, was Gott an uns getan hat. Und wenn wir Abendmahl feiern, erleben wir, wie Gott etwas an uns tut. Es sind nicht wir, die etwas bringen, sondern es ist allein Gott, der uns unverdient etwas schenkt. Aber die Frage bleibt, wie werden wir jetzt geistlich arm? Und das ist wichtig, dass wir verstehen, es geht hier nicht um Leistung. Wir müssen nicht Leistung bringen. Wir müssen auch keine geistliche Übung machen. Und Gott setzt auch nichts voraus für uns, damit wir geistlich arm werden. Weder müssen wir besonders fromm sein, noch spielt es eine Rolle, wie unsere Beziehung zu Jesus gerade ist, ob tief oder nicht tief. Es geht nur darum, dass wir bereit sind, uns in die Gemeinschaft mit Gott zu begeben. Dass wir die Beziehung zu ihm suchen, dass wir uns in dieser Gemeinschaft lieben lassen, dass wir hören, was er sagt, dass wir uns in die Abhängigkeit von ihm begeben und dass wir uns auch beschenken lassen, auch von seiner Gnade. Und wenn wir das so machen, dann wird unser Glauben lebendig, dann ist unser Glaube lebendig und dann werden wir automatisch geistlich arm. Da müssen wir nichts zu tun. Es geht letztendlich darum, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, dass wir eine demütige Haltung haben. Das heißt, nicht macht sich klein, sondern man begibt sich in die Abhängigkeit von Gott. Und dann passiert das, was Gott will. Wir werden gesegnet dadurch. Aber wenn wir uns sagen, naja, ich brauche diesen Jesus gar nicht so, indirekt tun wir das ja manchmal, und dann lösen wir uns von Jesus, und da warnt Jesus in diesem weiteren Abschnitt Da sagt er, doch wehe euch, ihr Reichen, ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wie auch vorher bei der Seligpreisung, wo es um die Armut ging, so warnt Jesus auch hier nicht diejenigen, die materiell wohlhabend sind, dass sie da in Gefahr stehen. Denn in der Bibel gibt es genügend Beispiele von gläubigen Menschen, die steinreich waren, aber die Gott deswegen nicht verworfen hat. Reichtum ist für uns kein Beziehungskiller zu Gott. Es ist auch keine Sünde. Jesus spricht bei Reichtum hier von einem Scheinreichtum, auf den wir uns verlassen. Ein Reichtum, der in Wirklichkeit keinen Wert, nichts hat, was wirklich uns hilft, sondern der uns letztendlich auch schadet. Es geht um Dinge, es geht um Menschen, um Tätigkeiten, die unsere Beziehung zu Gott gefährden können. Und von denen wir erwarten, die müssen uns das geben, was unsere Seele braucht. Und letztendlich ersetzen wir diese Dinge gegen Jesus. Die Dinge werden uns wichtiger. Und natürlich kann das der schnöde Mammon sein. Natürlich kann das Geld zwischen uns und Jesus kommen, natürlich. Aber manchmal, finde ich, ist es viel subtiler, auch in frommen Kreisen. Auch für unsere frommen Tätigkeiten kann das, was wir machen, ein falscher Reichtum sein. Wir können diesen Reichtum missbrauchen. Wenn wir zum Beispiel Erfolg haben und es passiert was, dann kann uns das geistlich zu Kopf steigen. Uns gelingt zum Beispiel etwas besonders gut, wir machen tolle geistliche Erfahrungen oder wir erleben, wie wir durch unseren Glauben etwas in Bewegung setzen. Und dann denken wir vielleicht so noch über die anderen, ja, ich kriege das hin, der andere nicht. Und dann schauen wir auf die anderen herab. Das würden wir nie sagen, aber so innerlich läuft das manchmal ab. Wir sind es doch irgendwie, die es machen. Und ich sage das aus eigener Erfahrung, weiß ich, wie schnell so eine geistliche Überheblichkeit gehen kann. Und wie ich mich dann ganz unbewusst von Jesus löse. Wie ich meinen Reichtum in dem suche, was ich tue. Oder wie Menschen mir Zuspruch geben oder irgendwas anderes. Und dann mache ich mich zum Mittelpunkt und nicht mehr Jesus. Und dann ist es so wichtig, und es hilft mir, dass ich mich wieder von Jesus erden lasse. Dass ich wieder weiß, wer bin ich eigentlich? Wie stehe ich in meinem Verhältnis zu Gott? Und was ich tue, ist allein von Gott abhängig und nicht, was ich tue. Ich brauche diese geistliche Armut, diesen Zustand, den brauche ich, von dem Paulus auch spricht, wenn er den bekannten Vers aus 1. Korinther spricht. Jetzt müsste er kommen. Kommt er nicht? Aber aus Gnade bin ich, was ich bin. Und ihr könnt mit diesem Vers mal schwanger gehen. Mal euch bewusst machen, was heißt das eigentlich? Was bin ich? Und Paulus, der große Theologe, der viel bewegt hat, der vollmächtig gepredigt hat, sagt, aber aus Gnade bin ich, was ich bin. Das bin nicht ich. Es ist nicht der Paulus, der tolle Redner, sondern es ist Christus, der es macht. Wenn wir diese geistliche Armut leben und dadurch unsere Liebe zu Jesus größer wird, werden wir auch immer mehr Hunger nach seiner Gemeinschaft haben. Und da passt auch das, was Jesus dann weiter in der Seligpreisung sagt, wenn er sagt, selig seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn ihr sollt satt werden. Es geht hier nicht um einen körperlichen, sondern um auch wieder einen geistlichen Hunger. Der geistliche Hunger nach Gott, nach der Gemeinschaft mit ihm, zusammen mit ihm zu leben. Mir geht das immer so, wenn ich manchmal Phasen habe, stille Zeit mache und ich erlebe dann in einer besonderen Zeit, das habe ich nicht immer, aber manchmal so die Nähe Gottes, die Liebe. Da habe ich so das Gefühl, das ist ein Vorgeschmack für den Himmel, wie es mal sein wird. Und dann habe ich diese Sehnsucht, das soll immer so bleiben. Wie beim Berg der Verklärung, wo Petrus, Johannes und da waren und sagen, oh, und Petrus sagt, hey, komm, lass uns 3 Hütten bauen. Genauso erlebe ich das manchmal. Aber dann ist es wieder vorbei. Das kann man nicht konservieren, das hält nicht fest. Und deswegen spricht Jesus auch davon, dass wir das erst in Zukunft erleben werden. Erst dann, wenn wir bei Gott sind, werden wir diese Gemeinschaft noch viel stärker und immer erleben. Dann werden wir es satt werden, sagt er. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dieser Satz, selig seid ihr, wenn ihr geistig arm seid, also diese geistliche Armut ist so praktisch die Überschrift für alles. Und da möchte ich jetzt das noch zusammenfassen, was Jesus nachher dann sagt. Dann spricht er nämlich davon, er sagt, selig seid ihr, wenn ihr weint. Was meint er damit? Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Das sind noch die zwei Aussagen, die macht. Selig seid, wenn ihr weint, da geht es darum, wenn man in die Welt schaut und sich anschaut, wie es hier abgeht, da kann man doch mal schreien, wenn man sagt, wie wenig Gott geachtet wird, wie wenig das geachtet wird, was Gott will, wie Menschen sich kaputt machen, wie katastrophal das alles ist. Oder wenn Ungerechtigkeiten herrschen. Matthäus sagte, die ihr nach Gerechtigkeit euch sehnt. Da geht es nicht nur nach der Gerechtigkeit vor Gott, sondern auch, dass Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit herrscht. Da kann man weinen. Und wenn wir dann noch die Aussage dazu nehmen, selig seid ihr, freut euch, wenn ihr als Christen verfolgt werdet. Und da müssen wir begreifen, da geht es wieder um unsere geistliche Arbeit, um unsere Beziehung zu Jesus. Wir werden Verfolgung und alles, was wir erleben müssen, werden wir erst dann verstehen und annehmen können. Wir werden es nicht als ungerecht empfinden, wenn wir begreifen, wie sehr uns Jesus liebt. Wenn unsere Beziehung nicht stimmt zu Jesus, werden wir das nur mit Zähneknirschen durchstehen wollen. Aber erst wenn wir in diese Gemeinschaft mit Jesus leben, wenn das in Ordnung ist, dann werden wir wirklich sagen, dann werden wir verstehen, wenn Jesus sagt, es ist ein Segen für dich, dass du verfolgt wirst. Und das ist der Schlüssel. Dieser Text, wenn da keine Beziehung zu Jesus ist, wenn die nicht gut ist, dann werden wir alles, was wir für Jesus machen, immer als Qual empfinden. Alles, was wir auf uns nehmen, werden wir nicht als Befreiung erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, es geht um diese Beziehung, um diese geistliche Armut, in der wir stehen. Ja, und wenn euch in Zukunft Menschen begegnen und ihr denkt, oh, du bist zu beneiden, dann macht euch bewusst, dass Jesus euch sagt, du bist zu beneiden. Jesus sagt in allen Seligpreisen, ob das Matthäus ist oder auch Lukas, er sagt in allen Aussagen, er macht mehrere Aussagen, du bist zu beneiden. Und das sagt er uns ganz persönlich. Du und ich, wir sind wirklich zu beneiden, weil wir Jesus haben, weil er uns liebt und weil er uns reich in der Gemeinschaft mit ihm segnet. Amen.